Willkommen zur Ausgabe 364 von Tabula Ludo. An meiner Seite meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt wie immer mein Partner, der verschmitzt grinsende Michael.
Ja, war eine ganz schön stressige Woche, irgendwie arbeitstechnisch dieses Mal, aber wir haben es trotzdem hinbekommen, für euch ein ganzes Paket an News zusammenzustellen. Ein paar tragische Sachen, so ein bisschen zumindest, da werden wir gleich drüber sprechen, aber auch ein paar spannende Neuankündigungen. Und wir haben ein Interview geführt mit den Machern von Bonn spielt. Das bringen wir euch ganz am Ende der Folge. Da gibt es auch noch ein paar Informationen über Bonn spielt selbst. Die findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und da sind wir, das ist Anfang März, aber da werden wir gleich dann nochmal drüber sprechen.
Genau, und bevor wir in die Themen einsteigen, komme ich wie immer mit meinem obligatorischen Werbehinweis um die Ecke. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert und haben keine Rezensionsexemplare erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes. Und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
Ja, was haben wir an Loot gekriegt diese Woche? Es kam heute, nee, gestern kam Knee Deep in Hexes endlich an. Wir haben es auch schon mal Probe gespielt, wir sind noch nicht so 100% überzeugt.
Ja, wir müssen das auf jeden Fall nochmal spielen, so der Ersteindruck ist noch nicht auswertbar.
Ja, die Anleitung ist ganz schön räudig, sage ich jetzt schon mal, ein kleiner Spoiler vorher, aber wir werden das noch ein bisschen öfter spielen und da werden wir auch ein Review drüber machen, aber das wird noch ein bisschen dauern.
Richtig.
Ja, was ist noch gekommen? Oh ja, das große Loot-Paket von Final Girl ist angekommen. Ich fühle mich ein bisschen schlecht, aber ich habe mir gedacht, statt bei dem Kickstarter mitzumachen, hole ich mir einfach die Sachen, so Mix and Match, die ich irgendwie cool finde, die Module. Wer jetzt nicht genau weiß, von was wir da reden, dann guckt euch doch mal die Review oder hört euch die Review-Folge von letzter Woche an. Da haben wir nämlich über Final Girl gesprochen. Ein sehr schönes,
Solo-Game.
Hack-and-Slay-Solo-Game, das sehr viel Atmosphäre hat. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und da habe ich mir ein paar Module bestellt und die sind jetzt auch angekommen. Passen auch alle schön in die große Box rein.
Ja, und ich frage mich nur gerade, wann Schatzi die alle spielen möchte, so ganz alleine.
Ja, wenn du tust ja arbeitstechnisch demnächst irgendwie wochenlang verschwinden.
Wochenlang, immer so 3-4 Tage in der Woche.
Ja, dann habe ich ja genug Zeit dann.
Und das auch nur so einmal im Monat oder so, Mann.
Habe ich doch genug Zeit dann.
Ja, dann hast du genug Zeit, genau.
Ich würde sagen, wir springen direkt mal in die News rein. Und unsere erste News, da haben wir wieder eine spannende Neuankündigung, nämlich Forbidden Legacy. Jetzt fragt man sich, was zum Henker ist Forbidden Legacy und warum ist das so ein seltsam generischer Name? Das Ganze ist der vierte Teil einer Serie von Spielen von Matt Leacock. Das ist der Designer von Pandemic unter anderem. Und das Forbidden Island war das erste von diesen Spielen und das war so eine Art Pandemic Light oder ist so eine Art Pandemic Light. Das ist so eine Art Familien-Pandemic, wenn man so will. Es benutzt dieselben Mechanismen wie Pandemic, nur für in so ein Familienspiel umgesetzt, auch mit einem leichteren Thema. Da geht es halt um so eine Insel, die untergeht und man muss halt irgendwie die Schätze finden und so und dann zusammentragen. Aber es hat ganz viele Mechaniken von Pandemic. Wenn man das spielt, denkt man die ganze Zeit, okay, das ist jetzt das Family Pandemic. Und das hat dann angefangen damit. Da gab es dann zwei Nachfolger davon dem Ganzen. Und jetzt kommt ein Legacy-Spiel davon raus, im Sinne von Pandemic Legacy sozusagen. Ja, gibt es jetzt ein Forbidden Legacy. Das Schöne oder das Lustige an diesen Spielen ist, die Spiele oder eine Spielpartie in diesen Spielen endete immer mit so einer Art Cliffhanger.
Okay.
Und dieser Cliffhanger hat immer bis zum nächsten, ins nächste Spiel übergeleitet. Mhm. Ja, also bei dem einen kam man dann halt irgendwie im Dschungel raus plötzlich, ja, und dann war das nächste Spiel, hat er so ein Dschungelthema gehabt.
Ja.
Bei dem letzten Forbidden-Spiel, da ist man in ein Dimensionsportal gegangen und man wusste nicht wohin. Und das ist jetzt die Fortsetzung, Forbidden Legacy. Man kommt aus diesem Dimensionsportal raus. Das letzte war Forbidden Jungle und das endete halt mit diesem Portal. Und da sind wir jetzt auf dem Cover von dem Forbidden Legacy. Da kommt man nämlich gerade aus diesem Portal raus. Da ist dieses Portal ganz groß auf dem Cover drauf.
Ja, ja. Das klingt auf jeden Fall ganz spannend.
Das Ganze ist eine 7-Missionen-Kampagne. Die kann man einzeln spielen. Also man kann jeder Schritt in dieser Kampagne kann man einzeln spielen. Aber man kann das natürlich auch nacheinander spielen. Dann ergibt sich so eine übergreifende Story. Und das Ganze wird $50 kosten, finde ich auch ein ziemlich guter Preis und wird in Q4 rauskommen, also im Herbst. Da wird wahrscheinlich auf der GenCon schon verfügbar sein, so in kleinen Mengen. Man kennt das ja, auf der GenCon sind die neuen Sachen meistens irgendwie so ein bisschen verfügbar, kann man die kaufen. Aber der breite Release wird erst im vierten Quartal sein. Und wir hoffen, dass es auch in Deutsch rauskommt.
Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert.
Dann habe ich einen Kickstarter gebackt, muss ich jetzt leider sagen, nämlich For the Gods.
Ja, Michael, so schnell konnte ich gar nicht gucken, da war der schon gebackt.
Ja, ich fand das einfach, das hat mich total angesprochen, ja. For the Gods, das ist ein strategisches Area-Control-Spiel, wo wir im alten Griechenland unterwegs sind und dort halt ja die See beherrschen müssen, sozusagen, ja. Und wir haben 12 einzigartige Gottheiten, die uns helfen können dabei. Und das Ganze ist ein Strategiespiel für 2 bis 4 Spieler, dauert 30 bis 60 Minuten ab 14 Jahren. Das Ganze ist Design von Trevor Benjamin, Brad J. Gilbert und David Thompson. Das sind die Designer unter anderem von General Orders, was ich sehr gut finde, und auch Undaunted. Die Undaunted-Serie, ja, sehr gut.
Ganz wunderbar.
Ich verspreche mir also ein strategisches Meisterwerk sozusagen. Das Ganze kommt nicht bei Osprey raus, wie General Orders oder Undaunted zum Beispiel, sondern bei einem Verlag namens Mighty Boards.
Ja, und zuallererst einmal gibt es einen Kickstarter und der sieht schon sehr schick aus. Ja. Da gibt es Säulen, die man baut und es gibt schöne Stoffsäckchen.
Ja, man baut so griechische Säulen aus einzelnen Teilen so höher. Das finde ich echt total
cool. Und offensichtlich muss man bestimmte Dinge vor seinen Mitspielern verbergen, denn es gibt so Schiff-Hacks, würde ich das jetzt mal nennen, wo man dann irgendwie Dinge drin platzieren kann. Das sieht alles sehr opulent und sehr aufwendig gemacht aus. Miniaturen gibt es natürlich auch noch. Wie könnten die fehlen? Also alles, was mein Schatzi braucht, um glücklich zu werden.
Ja, so sieht's aus. Dann haben wir eine weitere News von Simon. Da gibt es einen neuen Investor, der in Simon jetzt ein bisschen Geld reingepumpt hat. Das Ganze ist ja immer öffentlich, weil es ist ja eine Aktiengesellschaft, Simon. Und deswegen weiß man jetzt auch, was Simon jetzt noch wert ist quasi. Mhm. Also die Bewertung wurde sozusagen veröffentlicht damit dann auch. Und Simon ist insgesamt noch 7,5 Millionen Dollar wert. In letzter Zeit, also mit Simon sieht es halt schlecht aus. Die haben noch ein paar offene Crowdfunding-Kampagnen, die richtig heavy sind, also wo eine Menge Zeug produziert werden muss. Und ich bin mal gespannt, ob das wirklich noch klappt. Also ich meine, das ist jetzt ein positives Zeichen, was wir hier sehen, ja, dass es wieder frisches Geld gibt für Simon. Aber auf der anderen Seite haben sie jetzt weitergemacht und haben noch weitere IPs verkauft, an Asmodee zum Beispiel. Und es ist nicht so richtig klar, ob das Ganze jetzt einfach nur noch so lange hält, bis vielleicht noch die letzten Crowdfunder ausgeliefert haben und dann war es das mit Simon. Oder ob das jetzt wirklich was Langfristiges ist, was irgendwie in irgendeine Art von Nachhaltigkeit hat. Ja. Muss man mal schauen. Wir bleiben da auf jeden Fall dran. Dann gibt es Vorbestell bei Strohbahn Games, die Sümpfe von Feyre. Das war ja der absolute Hype-Titel auf der letzten Spiel, wo wir uns auch kurzzeitig überlegt haben, ob wir uns das nicht mitnehmen sollen.
Ja.
Und dann war es ausverkauft.
Ja, wobei wir waren auch irgendwie unsicher, weil die Informationslage irgendwie so ein bisschen schwierig war. Das scheint ja irgendwie ein Reprint von was Älterem zu sein oder eine Neuauflage oder ich weiß es nicht. Und das Cover hat mich mal wieder so gar nicht gecatcht und irgendwie ist das so, in diesem ganzen Wust an neuen Spielen habe ich das zwar wahrgenommen, weil halt auch viele gesagt haben, oh ja, cooles Spiel, aber irgendwie ist es bei mir nicht so wirklich im Gedächtnis kleben geblieben. Es blubbert immer nur mal so nach oben und dann versinkt es aber auch ganz schnell wieder bei mir.
Ja, tatsächlich reimplementiert das Kaiwai aus dem Jahr 2005. Da ist das quasi eine Neuauflage mit komplett neuem Thema und neuem Artwork. Das Original hat nur 6,9 Punkte übrigens auf Boardgame Geek. Das Feyre Swamp hat 7,6 Punkte. Aber ich habe so viel Gutes darüber gehört, dass ich mir das auf jeden Fall nochmal ein bisschen näher angucken würde. Das ist auch alles nicht so teuer. Die Strohmann-deutsche Version wird 40 Euro kosten, ist für 2 bis 4 Spieler, dauert ungefähr 90 Minuten. Und ist halt wieder so ein bisschen, hat wieder so ein bisschen generisches Thema, ne? Also wir sind irgendwie nach jahrelanger Suche nach einem neuen Zuhause sind wir endlich angekommen in so einem moorigen Sumpf. Ja? Und wir müssen halt irgendwie Mana sammeln, Schätze sammeln, Tempelanlagen untersuchen und so weiter und so weiter. Und wir müssen halt unsere Tierclans irgendwie am Leben halten. Bisschen generisches Thema, aber ich finde das Artwork ganz cool. Und wie gesagt, ganz viele Leute fanden das richtig gut und das war auf dem letzten Spiel, war das echt gehypt. Wie gesagt, könnt ihr euch jetzt vorbestellen, Link in den Shownotes.
Vielleicht könnte man ja das bei Bund spielt schon mal antesten.
Stimmt, das wäre eine gute Gelegenheit.
Vielleicht können wir da noch was platzieren.
Ja.
Beim Patrick.
Netflix hat sich die Filmrechte an Zug um Zug gesichert. Oh je, habe ich das gesagt, als ich das gelesen habe. Ich finde das immer so lustig, dass die Leute alle, also die in der Fachpresse wurde so ziemlich gejubelt über diese Nachricht da, wo ich mir denke so, habt ihr euch mal angeguckt, was Netflix so bisher also allgemein gemacht hat und was vor allen Dingen Netflix mit den Asmodee-IPs gemacht hat? Ich erinnere nur an diesen absolut unsäglichen Werwölfe vom Düsterwald-Film. Ja, mit Jean Reno. Der war wirklich absolut unterirdisch.
Was ich total traurig finde, weil ich mag Jean Reno sehr und das hätte ein guter Film werden können, wenn sich irgendjemand mal ein bisschen Mühe gegeben hätte.
Ja. Die haben sich auch gerade Katan gesichert von Asmodee. Und bis jetzt ist ja noch nichts real rausgekommen bei dem Ganzen, aber das sind natürlich auch lange Zeiträume, die da laufen und man weiß auch nicht genau, also sich die Filmrechte sichern in irgendetwas.
Heißt ja noch gar nicht,
dass da irgendwas auch mal kommen wird. Wir kennen ja die sogenannte Development Hell, ja. In der solche Projekte dann stecken bleiben. Ja, auf jeden Fall, diese Rechte schließen nicht nur Filme ein, sondern auch Fernsehserien und andere Formate. Also jede Art von On-Screen-Verwertung der Marke Zug um Zug. Und das erste Projekt, das sie sozusagen mit angekündigt haben, ist tatsächlich ein Film, der schon tatsächlich auch Autoren hat und auch Produzenten hat. Und bei dem Ganzen wird Alan R. Moon, das ist der Autor von Zug um Zug, wird der ausführende Produzent sein. Aber wie gesagt, selbst wenn da jetzt schon Autoren genannt werden und auch schon eine Firma genannt wird, die das produziert für Netflix, heißt das noch lange nicht, dass das irgendwann kommen wird, ja?
Ja, sowas kann ja auch immer noch auf dem Abschreibungsberg landen, selbst wenn es schon fertig produziert ist. Also
ich sag nur, diese ganzen Dungeons & Dragons Projekte, die da angehen und wieder ausgehen, oder die ganzen Magic the Gathering Projekte, die da an- und ausgehen. Ja. Da wurde doch vor Jahren mal eine Serie angekündigt auf Netflix. Auch nie was draus geworden. Naja. Ich erwarte mir auf jeden Fall nichts, insofern.
Ja, was ich halt gerade so ein bisschen schwierig finde, das sind ja sowohl die Siedler von Catan als auch Ticket to Ride nicht wirklich storylastige Spiele, also wo du eine Story hast, die man irgendwie filmisch umsetzen kann. Das heißt, entweder hast du dann wieder so ein Thema, wo dann draufgepropft wird, Familie fängt an, das zu spielen und hat dann irgendwie so eine Swatch irgendwie so in die Realität. Genau. Oder aber du hast dann halt irgendwas, wo dann halt irgendeine Story draufgepropft wird, so nach dem Motto, ja, dann sind wir dann jetzt die Zugkompanien in Amerika, die jetzt die Bahntrassen bauen oder so. Leute, dann könnt ihr auch einfach einen Western drehen, da braucht ihr Ticket to Ride nicht für.
Naja, die Marke macht's halt, ne?
Also ja.
Da schalten dann viele Leute ein. Aber ja, ganz oft bei solchen Sachen ist es ja so, dass da irgendwie von der ursprünglichen IP gar nicht mehr so viel drin ist. In dem Fall ist da ja auch nicht viel dabei. Ja, man hat irgendwie ein Zeitsetting bei Ticket to Ride und die Idee, dass man Zugstrecken baut, ja, also wahrscheinlich wird das tatsächlich so eine Tyler Sheridan Serie mit Zügen irgendwie.
Ja, und schöne bunte Plastikzügelchen hat man so Zugwaggons.
Ich bin ein Schreckliches gewöhnt von Netflix. Ich kann dann eigentlich nur positiv überrascht werden. Negativ kann ich nicht überrascht werden bei denen.
Ja, vielleicht haben sie ja eine geniale Idee und schaffen es sogar, sie einigermaßen brauchbar umzusetzen.
Ja. Eine brauchbare Idee hatte übrigens Strohmann, denn sie haben jetzt angekündigt, dass sie Gibberers übersetzen. Über dieses Spiel haben wir vor ein paar News-Folgen schon mal gesprochen. Das ist ein sehr außergewöhnliches Spiel mit einem sehr, sehr außergewöhnlichen Thema. Und zwar ist das Spiel, wo man eine eigene Sprache erfindet. Kannst du dich erinnern?
Ja, ich habe das schon damals nicht so richtig verstanden, wie das funktionieren soll.
Ja, ich glaube, das ist auch ein sehr spezielles Spiel, sag ich jetzt mal. Ja.
Ich weiß auch nicht, ob mir das wirklich Spaß machen würde, wenn dann alle irgendwie in einer mehr oder weniger Geheimsprache miteinander sprechen.
Ja, ich das will ich auf jeden Fall ausprobieren, aber ich will es auf jeden Fall nicht ausprobieren, wenn ich gekauft habe. Das heißt, ich muss es irgendwo mal ausprobieren. Ja, weil ich glaube, das könnte, also ich würde sagen, das ist so ein typisches Spiel, was man wahrscheinlich liebt oder hasst.
Ja, ich bin gerade noch am Überlegen, in welchem Spielerkreis man das sinnvollerweise spielt. Ich glaube nicht, dass da unsere Freitagabendgruppe unbedingt der idealste, die idealste Gruppenzusammensetzung dafür ist.
Ja. Die Story dahinter ist übrigens, dass wir primitive Menschen sind die zusammenkommen und sich erstmal miteinander verständigen müssen. Und dafür müssen wir erstmal eine Sprache irgendwie ja, uns
Vokabular
ausdenken.
Schaffen, genau. Gemeinschaftliches.
Und diese Sprache entwickelt sich in diesem Spiel wie so ein Tech-Tree. Ja, also es gibt auch dann halt Limits, man darf bestimmte Sachen darf man nicht kommunizieren. Also es gibt wahrscheinlich irgendwie, dann darf man nur über diese Sprache kommunizieren und so. Ja, also ist für 3 bis 5 Spieler 60 bis 180 Minuten. Und hat 8,1 Punkte, das Original auf BoardGameGeek. Kommt, glaube ich, aus Japan. Das ist übrigens eine Neuauflage von einem früheren Spiel. Dieses frühere Spiel hat einen absolut unaussprechbaren Namen. Asperization. Hat auch eine Erweiterung gehabt. Asperization Entropy.
Okay.
Ja.
Das klingt so, als ob es einen atemlos macht.
Ja, das ist auch wieder sowas, wo ich mir denke, so wie breit ist eigentlich die Zielgruppe für so ein Spiel, ja?
Ja, für mich klingt das tatsächlich so, als ob das so ursprünglich so, ich sag mal, so ein wissenschaftliches Experiment gewesen ist oder so eine Nachstellung, wie könnte das funktionieren? Und dann hat irgendjemand gesagt, ach, lass uns da doch ein Spiel draus machen, das ist lustig.
Vielleicht, ja. Dann gibt es eine Ankündigung von Wonderbow, die bringen ein Spiel namens 8 Dragons raus, das war sehr spannend. Also ich habe diese Ankündigung gesehen und gesagt, naja, okay, sieht irgendwie nicht so richtig spannend aus. Ja, ist irgendwie nochmal ein Spiel mit Drachen. Das Cover spricht mich jetzt auch nicht wirklich an. Es ist nicht wirklich außergewöhnlich oder so. Ja, aber dann habe ich es mir mal genauer angeguckt und das hat schon ein paar richtig coole Sachen drin. In 8 Dragons spielen wir einen mächtigen Drachen, der das Übliche macht, was Drachen halt so tun. Er baut die Höhle aus und sucht Gold und verträgt sich allerdings mit den Einwohnern da und nimmt von denen Aufträge an. Und allerdings ist er auch verantwortlich für Jungdrachen, und zwar für Jungdrachen alle anderen Spieler auch. Mhm. Die können sich dir anschließen. Und das Ganze funktioniert dann über so einen Mechanismus, dass du einen Holzdrachen hast, der auf dem Spielbrett in so einem Double-Layer-Board, und da sind halt so Kanäle quasi drin, und da fliegt dein Drache lang, und der wird eingehakt in die Jungdrachen, die dir hinten dranhängen, wie so ein Zug quasi. Und wenn du deinen Drachen bewegst, dann ziehst du halt die anderen Drachen mit. Und die anderen Drachen können halt, diese Jungdrachen können auch von den anderen Spielern sein. Das ist so das Konzept bei dem Ganzen. Sieht sehr, sehr spannend aus. Und ich finde es auch ein bisschen schade, dass auf der offiziellen Webseite, erstmal finde ich gut, dass es eine Webseite gibt.
Ja, das ist absolut. Super.
Aber auf der Webseite sieht man so ein Video, wo sie das Material zeigen und das Brett zeigen. Und das sieht richtig, richtig cool aus. Und dann haben sie aber gar kein Bildmaterial mehr von dem Brett. Die haben nur dieses Video. Da kommen dann noch ein paar Artworks und so, die ich aber irgendwie relativ generisch finde. Und dieses tolle Brett, was da in dem Video gezeigt wird, sieht man da nirgendwo mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Aber das allein hat mich schon ein bisschen angefixt. Also das werde ich auf jeden Fall mir mal näher angucken. Das war wirklich ein Zufallstreffer, weil ich hätte das jetzt tatsächlich irgendwie so kuratiertmäßig rausgeworfen, wenn ich nicht zufällig nochmal auf die Webseite geklickt hätte und mir das nochmal angeschaut hätte. Das sieht richtig cool aus. Also wenn ihr da irgendwie, wenn euch das interessiert, das sieht wirklich nett aus.
Ja, also ich habe tatsächlich auch diesen Effekt gehabt. Bei Drachen werde ich ja eigentlich immer hellhörig, weil ich ja so einen richtigen kleinen Faible für alles mit Drachen habe. So bin ich ja auch zu Flamecraft und Flamecraft Duel gekommen. Und dann habe ich dieses Cover gesehen und gedacht, boah, das sieht aber jetzt wirklich puh, ne?
Das Cover ist sehr generisch, ne?
Und ich hatte das für mich tatsächlich auch abgeschrieben, weil ich bei Wonderbow, die haben doch, glaube ich, auch Kelp rausgebracht. Und das fand ich halt richtig cool. Und das hier sah dann so vom Karton her erstmal so wap, wap aus. Und dann hast du das hier aber in die News gepackt und ich sehe mir das hier an. Und das mit diesem Double-Layer-Board, wo dann eben diese 8 als quasi der Flugweg der Drachen irgendwo drinne ist und diese Drachen, die sich so aneinander ketten, das sieht schon sehr interessant aus. Da bin ich mal auf die Details für die Mechanismen und die restlichen Artworks und Miniatur, also beziehungsweise Holzaufsteller gespannt, weil das sieht man auf dem Video auch. Da gibt's ja noch ganz viel irgendwie, sieht nach Häuschen aus und noch andere Elemente, die ja anscheinend auch irgendwie eine Rolle spielen.
Ja, also Wonderbow, bringt doch mal ein paar mehr Shots von dem Brett, statt die Artworks hier auf eurer Webseite zu präsentieren. Das finde ich ein bisschen cooler. Ja, bleiben wir auf jeden Fall dran. AEG hat seinen COO gefeuert. Der COO ist der Chief Operating Officer. Das ist normalerweise derjenige, der den ganzen Laden am Laufen hält und sozusagen die Produktion am Laufen hält. Ja. Ja, die haben den gefeuert, weil der hat ein AI-Statement auf LinkedIn rausgegeben, das nicht so gut angekommen ist, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen diskussionswürdig, weil also das Statement ist natürlich schon ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Ich würde sagen, ich lese das einfach mal vor, das Statement, das er ursprünglich geschrieben hat und das dazu geführt hat, dass er gefeuert wurde. Ja? Und dann können wir mal kurz drüber sprechen. Also es fängt an mit einem Zitat aus einem anderen Posting. Also das hat jemand anders geschrieben, den ersten Satz hier. Derjenige andere hat geschrieben, es ist mir ein Rätsel, warum die Leute glauben, dass KI in einem ernsthaften Unternehmen eingesetzt werden sollte, wo die AIs doch wie Vierjährige im Büro sind. Das war ein anderer. Mhm. Daraufhin hat der reagiert. Das ist der Ryan Dancy, das ist der, wie gesagt, Ex-COO. Und der hat darauf dann geschrieben, weil sie vor 3 Jahren im Grunde nichts anderes als eine Kuriosität waren. Heute ist sie nützlich, aber nur in begrenzten Anwendungsfällen. In 1 oder 2 Jahren wird sie so nützlich sein wie jeder neue Mitarbeiter. In 1 oder 2 Jahre danach wird sie so nützlich sein wie ein erfahrener Mitarbeiter. Und zwar in jedem Bereich, für nur ein paar Dollar Kosten am Tag. Vor 15 Jahren konnten die besten Menschen jeden Computer beim Schach besiegen. Vor 10 Jahren wurde das schon schwieriger. Und heute können die besten Menschen keinen Schachcomputer mehr besiegen. Das ist genau das, was gerade mit KI passiert, nur dass der Zeitrahmen in Monaten, nicht in Jahren gemessen wird. Ich habe also keinen Grund zu der Annahme, dass eine KI sich nicht Tiny Towns oder Flip 7 oder Qubitos ausdenken könnte. Ich kann jetzt sofort in Großbuchstaben, einer KI einen Prompt geben und erhalte Spielideen, die genauso gut sind wie diese Spiele. Die Spielindustrie existiert nicht deshalb, weil Menschen ansonsten unerreichbare Ideen erschaffen. Sie existiert, weil es viele, viele frühere Spiele gab, die in den Köpfen von Designern einfließen, welche dann neue Varianten dieser Themen produzieren. Anschließend setzen Leute Risikokapital für diese Ideen ein, um zu sehen, ob sie in den Markt passen. Manchmal ist das der Fall, manchmal nicht. Äußerst selten, 2 Mal in meinem Leben, Dungeons & Dragons und Magic, hat ein Mensch eine völlig neue Form der Spielunterhaltung hervorgebracht. Diese Momente sind so selten und brillant, dass sie über Jahrzehnte hinweg nachhallen. Das Veröffentlichen von Spielen ist keine Branche der einzigartigen, besonderen Ideen. Es ist eine Branche, in der es um Ausführung, Marketing und Liebe zum Detail geht. Alles Dinge, in denen KI großartig ist. Ja, das halte ich schon für eine relativ kritische Aussage, sag ich jetzt mal, ja. Weil damit entwertet er natürlich jede Art von Designleistung bei Spielen, wenn er sagt, alles, was da gemacht wird, kann auch eine KI machen und zwar richtig gut. Das halte ich für Quatsch, ja. Und deswegen hat er auch ganz schön Pushback gekriegt und es gab ein bisschen einen Shitstorm.
Ja, also vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass die KI das ja nur kann, weil der bestehende Input schon reingespeist worden ist. Ja. Also und sie reproduziert ja auch nur und verändert nur. Ich glaube, die Designleistung, die in sehr, sehr vielen Spielen steckt, geht weit über das hinaus. Und auch diese Ideen, die ihr heruntermacht, sind ja viel größer. Und ich würde sagen, da gibt es eine ganze Menge mehr einzigartige Spiele außer D&D und Magic the Gathering, die was Einzigartiges haben und was Besonderes waren.
Also ich glaube, er ist da ein bisschen in diesem Hype aufgesessen, glaube ich, ja. Weil wenn er hier sagt, dass er jetzt der Ansicht ist, dass AIs jetzt schon sowas wie Tiny Towns, Flip 7 oder Qubitos sich ausdenken können, ja, dann ist das einfach Quatsch, weil dann frage ich einfach mal, wo sind denn diese Sachen, ja?
Ja.
Also wenn das so einfach wäre, dass man einfach sagen kann, so mach mir mal ein einfaches Familienspiel, ja, das irgendwie spannend ist, wo sind denn dann die Tiny Towns, die Flip Sevens und die Qubitos Varianten, ja? Oder die anderen Spiele, die auf diesem Level operieren, das sind ja alles so richtig gute Spiele. Und das ist einfach Quatsch, ja? Und ich glaube auch, das ist meine Erfahrung für jemanden, der jeden Tag mit AI arbeiten muss in meinem Job, ja? Und ich bin in der IT-Industrie, das wisst ihr ja, und ich habe viel mit AI zu tun, ja, weil wir halt auch als Firma in diesem Bereich auch aktiv sind und so weiter.
Ja, und halt auch einfach im Auge behaltet, wo sich das hinentwickelt, genau. Damit ihr quasi am Puls der Zeit seid.
Und ich halte AIs für eine Assistenztechnologie, ja, das ist genauso eine Assistenztechnologie wie ein Word oder ein Excel, ja, oder irgendetwas anderes, was mir hilft, irgendwie effizienter zu sein und irgendwie schneller zu sein.
Ja, der elektronische Kalender, der mir eine Erinnerung hochschickt. Ja.
Ist es wirklich kreativ? Nee. Also das ist, und ich arbeite wirklich am Edge Case sozusagen, also am Bleeding Edge von dieser Technologie. Und es ist nicht kreativ. Was allerdings die AI machen kann, ist so eine Art, oder aus meiner, also wie gesagt, meine persönliche Meinung, ja, wofür die AI gut ist, ist so eine Art, wie man früher hat man so Mindmaps gemacht, um sein Gehirn auf Touren zu kriegen, ja, und irgendwie über Sachen nachzudenken, über die man vielleicht nicht nachgedacht hat vorher. Da gibt es zum Beispiel auch beim Spieldesign gibt es dieses Book of Lenses, da gibt es so ein Deck. Da kann man Karten ziehen und diese Karten geben dir quasi so Anregungen
für, Ideen. Ja.
Genau, Ideen. Also sowas wie, stell das Design mal auf den Kopf. Ja? Mhm. Dann denkst du dir, okay, ich habe das Design gemacht für diesen Aspekt hier. Vielleicht, wenn ich das Ganze komplett mal rumdrehe, was passiert denn dann? Ja? Und für das hier, und das ist das, was KI leisten kann, so als Sparringpartner für das eigene Nachdenken. Ja? Das heißt aber, das ist noch ganz, ganz, ganz weit entfernt von, ich kann einfach sagen, produzieren wir mal ein Spiel und dann kommt ein Spieldesign raus, was funktioniert. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Und wenn man sich mal anguckt, wie die letzten paar Jahre sich entwickelt haben, das Ganze, ja, ja, AI entwickelt sich in Monatsschritten weiter, aber es entwickelt sich nur in bestimmten Aspekten im Monatsschritt weiter. Bestimmte andere Dinge, wie zum Beispiel, geht es über so eine Art, über diese Assistenzfunktionen hinaus, entwickelt sich nur sehr, sehr, sehr langsam, sage ich jetzt mal. Ja? Und alles, was man so hört an Agenten und sowas, ja, das sind alles sehr, sehr kleine Tippelschritte, die da gemacht werden. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ja? Ich weiß nicht, ob das vielleicht alles Quatsch ist, was ich hier erzähle, aber meine halbwegs professionelle Meinung ist, dass wir niemals diesen Level erreichen werden, dass AI quasi solche Geschichten wie, ich kann hier mal so ein Tiny Towns rausschütteln, ja, einfach komplett machen könnte. Das halte ich für nicht möglich. Ja. Und wir reden immer nur von Assistenztechnologien, die Sachen machen können, die ganz gut aussehen, aber im Kern halt dann doch ein Aufguss vom Alten sind. Und das auch noch in ziemlich unkreativer Art und Weise.
Ja, und ich möchte nochmal auf einen kleinen, aber sehr, sehr wichtigen Aspekt in seiner Aussage hinweisen. Er hat ja selber geschrieben, dass er der KI einen Prompt geben kann und dann kommt diese Art Spiel hinten raus. Das heißt aber schon noch, dass da vorne ein Mensch gesessen hat, der einen sehr präzisen Input geliefert hat, um den Output zu generieren. Also wieder an dem Punkt, es ist eine Assistenz, es ist eine Hilfe, es kann dich vielleicht unterstützen bei dem, was du tust, aber es kann dich nicht als Spieleentwickler ersetzen.
Ja. Und ich sag mal so, dass er das jetzt so rausgehauen hat, dafür ist er jetzt entlassen worden. Und jetzt hat er ja die Möglichkeit, das einfach mal unter Beweis zu stellen, dass er irgendwie, also ich meine, so ein Flip 7 und ein Cubitos mal irgendwie rauszubringen schnell, ist ja offensichtlich nicht das Problem, dann soll er es doch machen. Ne?
Ja, er hat ja offensichtlich jetzt Zeit.
Hat jetzt Zeit. Kleine Seitenmeldung haben wir noch, die EFF bringt Würfel raus. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich, was ist die EFF zum Henker?
Also ich frage mich das,
genau, ja. Genau, das ist die Electronics Frontier Foundation. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Bürgerrechtsorganisation, die sich mit elektronischen Bürgerrechten auseinandersetzt. Sowas okay. Wie Open Source und Kryptographie und solche Geschichten. Super, super interessanter Laden, macht ganz viele tolle Aktionen und sowas. Und die haben halt einen Shop, wo sie Sachen verkaufen und die verkaufen jetzt halt auch Würfel. Also es gibt für $30 ein D&D-Würfelset mit EFF-Logo.
Ja, und mit Liquid Core.
Liquid Core, ja.
Die sehen richtig cool aus. Das ist schon was Besonderes und da sind dann die $30 auch schon wieder gerechtfertigt. Also das sind nicht irgendwie nur so 0815-Würfel, das sind schon ein bisschen geilere Würfel.
Außerdem gibt es übrigens auch noch HTTP-Code, Spielkarten. Falls ihr jetzt nicht wisst, was das ist, dann müsst ihr auch nicht wissen. Das ist so ein Nerd-Zeug, so ein IT-Nerd-Ding. Aber okay. Lustig, weil die Spielkarten mit HTTP-Codes drauf. Gut, schnell weiter zur nächsten News. Das war so ein bisschen abgezweigt. Das fand ich einfach kurios. Echos der Zeit. Das ist ein Spiel, das auch auf das Spiel letztes Jahr ziemlich gehypt wurde. Und das kommt jetzt in den März in den Handel von Feuerland in Deutsch. Ab 12 Jahre, 2 bis 4 Spieler, ab 45 Minuten. Kostet auch nur €40, also wir sind wieder bei so einem etwas günstigeres Spiel. Und da gibt es einen Zeitmechanismus im Spiel, wo man die Zeit verschieben kann und damit steuern kann, wann bestimmte Effekte aktiviert werden. Das Spiel hat auch ein super Artwork, finde ich. Also schon das Cover sieht sehr, sehr stimmungsvoll aus. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt.
Ja, ich meine, wir hätten uns absichtlich beim Kaufen zurückgehalten, weil wir lieber die deutschsprachige Version haben wollten.
Ja.
Und müssen uns das dann jetzt nochmal genauer angucken.
Genau. Gut, und damit kommen wir zu unserem letzten Programmpunkt für heute. Es gab nicht so super viele News letzte Woche, aber ein paar spannende halt. Und eines der spannendsten Sachen, die in der nächsten Zeit passieren, ist die Bonn spielt hier in Bonn. Wir sind ja aus Bonn und hier in der im Brückenforum, das ist eins der wichtigsten, größten Veranstaltungszentren hier in Bonn. Da findet die Bonn spielt Anfang März statt. Und da haben wir uns mit den Veranstaltern getroffen letzte Woche und haben ein kleines Interview geführt. Und da würden wir jetzt einfach mal reinschalten.
Richtig, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dem Interview.
Wir haben Gäste heute Abend. Wir haben nämlich Gäste von Bonn spielt. Das ist eine Veranstaltung hier in Bonn. Willkommen bei Tabula Ludo. Stellt euch doch mal kurz vor, wer ihr seid, und dann können wir ein bisschen was über eure Veranstaltung reden.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Patrick. Ich bin einer der Macher von Bonn spielt. Und komme ich zu dem Ganzen? Seit vielen Jahren schon der Brettspielszene verpflichtet und dann entsprechend vor einigen Jahren hier zusammen mit meinem Kollegen eingestiegen in die Organisation der Con für Bonn.
Ja, hallo, mein Name ist Haitham. Ich bin auch Co-Founder von Bonn spielt und freue mich, hier zu sein.
Wunderbar. Ja, der Bonn spielt findet ja am 7. und 8. März statt dieses Jahr. Das ist ja jetzt demnächst. Ja. Was ist denn Bonn spielt und was kann man da erwarten, wenn man da hinkommt?
Ja, wir versuchen ein alljährliches Event in Bonn zu etablieren mit einem sehr bunten Rahmenprogramm für alle Brettspielinteressierten mit einem lokalen Fokus. Sprich, wir wollen eine Con sein für Bonn, die ein buntes Rahmenprogramm stellt aus zum Beispiel Spieleflohmarkt, Spieleausleihe, ein paar Händler und Aussteller werden da sein, Autoren, die ein paar Prototypen mitbringen, sodass wir allen Interessierten, die dem Lieblingshobby Brettspielen folgen, hier eine Plattform bieten und insbesondere Familien und die Jüngsten auch einladen, genauso wie Experten und Nerds, die alle unserem allerliebsten Hobby Gesellschaftsspielen folgen.
Wir haben auch ein relativ buntes Programm, was Turniere, Workshops angeht. Wir haben viele Programmpartner, die uns tatsächlich bei der Organisation ein bisschen unterstützen, Programmpunkte entwickelt haben und
Das ist ja spannend. Was für Workshops habt ihr da so? Habt ihr da mal Beispiele?
Ja, wie im vergangenen Jahr schon ein Riesenerfolg, das Miniaturenmalen, wo man entsprechend eben sowohl als Einsteiger Grundzüge lernen kann, einfach im Rahmen der Veranstaltung vorbeikommen und am Stand anmelden, bis hin zu professioneller Begleitung, wo man sich gegen ein kleines Entgelt in einen Workshop einkaufen kann, um dann eben mit Professionals eine Anleitung zu bekommen, wie man dann entsprechend in den Grundtechniken Miniaturen bemalt, als Beispiel.
Cool, ich bin ja total unbegabt. Meine Sachen sind irgendwie immer, meistens kommt die irgendwie so raus, ob sie nur ein bisschen geschädigt sind. Ich lasse ein bisschen die Finger vorne. Aber wir haben Leute in unserem Brettspielabend, wo viel gemalt wird, sag ich mal. Ja, was gibt es noch so an vielleicht Programmpunkten, die ihr vielleicht so ein bisschen herausstellen wollt?
Ja, wir haben dankenswerterweise mit den Papierdrachen hier aus Bonn auch das Rollenspiel mit am Start. Das heißt, wenn Menschen hier einmal in angeleitete Rollenspielrunden eintauchen möchten, können sie das auch bei Bonn spielt tun. Da wird es diverse Runden geben, denen man sich anschließen kann. Genauso wie auch aus dem Genre des Tabletops werden wir einige lokale Partner mit am Start haben, die hier Runden anbieten, Demo-Runden, wo man entsprechend dann auch Fragen stellen kann, das Ganze mal auch erstmalig erleben, wenn man sonst vielleicht dem klassischen Brettspiel eher verhaftet ist, sodass man einfach ja auch links und rechts des eigenen Wohlbefindens sich mal orientieren kann, um neue Dinge kennenzulernen.
Wenn du jetzt von dem Thema Rollenspiel sprichst, sind das dann zeitlich begrenzte Sessions? Also mit was muss ich da rechnen, wenn ich jetzt zu euch nach Bonn Spiel kommt und sage, ich hätte schon mal Lust, so eine Runde auszuprobieren? Sitze ich dann den Rest des Tages da und spiele nur Rollenspiel? Oder ist das, ich weiß nicht, auf 1 oder 2 Stunden begrenzt? Gibt es da einen Zeitplan für oder wie handhabt ihr das?
Also grundsätzlich, ich spreche jetzt auch für die Partner, die das halt vor Ort machen, kann man das gestalten, wie das vor Ort gewünscht ist. Das heißt sicherlich, also da werden einfach so viele Menschen rumlaufen, die Dinge erklären, dass da immer mal links und rechts Zeit ist. Allerdings haben sich die Papierdrachen in dem Beispiel auch im Vorfeld natürlich Gedanken gemacht, dass das Ganze auch möglichst bunt ist und auch für viele Menschen dann nochmal den Einstieg ermöglicht, sodass der zeitliche Rahmen, ich denke mal, von so einer Stunde für ein Eintauchen dann auch ausreichen sollte, wo man dann als Gast natürlich auch noch die restliche Zeit hat, um an anderen Stationen vorbeizuschauen, um einfach auch möglichst viel kennenzulernen.
Jetzt gehen ja viele Leute zu solchen Veranstaltungen, um auch ihre Spielesammlung zu erweitern, sage ich jetzt mal, um ein bisschen shoppen zu gehen. Das ist bei euch auch, richtig?
Das Flohmarkt ist bei uns ein super wichtiger Aspekt oder ein super wichtiger Punkt. Wir haben eine eigene Lösung entwickelt, so eine digitale Lösung, wo die wo die Menschen, die sich dann angemeldet haben, dann ihre Spiele im Vorfeld dann registrieren können. Die haben auch mehrere Features in der App. Live-Tracking ist eine Sache zum Beispiel. Ne? Die können ja während des Events gucken, welche Spiele haben sich verkauft.
Ach, man kann während des Events gucken, welche Spiele schon verkauft sind?
Ja.
Das, sehr cool.
Das ist ja ziemlich cool.
Wir haben neue Features dieses Jahr. Zum einen haben wir die Happy Hour. Man kann sich dafür registrieren. Also ein Verkäufer kann sagen, ich registriere mich für die Happy Hour. Und seine Spiele werden zu einer bestimmten Zeit, ich glaube die letzten 2 Stunden des jeden Tag vom Tag, also jeden Tag, werden die dann um 20% rabattiert. Mhm. Man muss nichts dafür machen. Die Spiele sind so versehen, dass das sichtbar ist. Wir haben auch eine Option, die nennen wir lustigerweise Auszahlung Only Schlange oder so. Wenn jemand früher gehen will und nicht wirklich warten möchte, dass man vielleicht die 3 letzten Spiele unter 3.000-4.000 Spielen finden muss oder gefunden hat, dann kann man diese Option aktivieren, die heißt No Pickup, und sagen, ich will die Spiele nicht mitnehmen, ich brauche nur das Geld. Mhm. Ja. Diese Option ist auch aktivierbar in der App.
Und was macht ihr dann mit den Spielen, die übrig bleiben? Spendet ihr die irgendwie oder versteigert ihr die und spendet den Erlös oder was macht ihr?
Die gehen tatsächlich die werden tatsächlich um die App, die Entwicklung der App weiter zu finanzieren. Mhm. Ne? Also die App ist bei uns im Haus entwickelt. Wir werden nicht dafür bezahlt oder dafür nicht bezahlt. Also diese Spiele werden für die Entwicklung der App investiert.
Ich finde das echt spannend, weil das ist unsere Erfahrung, dass teilweise Organisatoren bei solchen Events so ein bisschen weit entfernt von solchen organisatorischen Sachen sind und das dann unter Umständen nicht so richtig gut hinkriegen. Da haben wir auch ein paar Beispiele gehabt. Der BerlinCon macht es immer ganz gut, finde ich. Die machen ja auch so eine Voranmeldung und so. Ja, aber bei BerlinCon ist halt immer das Problem, dass es halt komplett überlaufen. Ja. Ja, deswegen finde ich das echt spannend. Auch mit der App finde ich richtig cool. Vor allen Dingen, dass man das dann live sehen kann, das finde ich total super. Was habt ihr denn so an Ausstellern da? So Verlage, Autoren und sowas, gibt's da was?
Also wie im letzten Jahr auch, ist wieder eine bunte Palette an Menschen und Firmen dabei, die zum Rahmenprogramm beitragen. Sowohl kleinere Verlage, mittlere Verlage, als auch Standalone-Autoren, wie auch lokale Vereine oder eben Spielgruppen sind einfach, ich sag mal, links und rechts der Spielfläche vertreten, da mit ihren Ständen aktiv und geben Einblick in das jeweilige Microprogramm dann vor Ort. Ich sag mal, von einer Demo-Runde über Neuigkeiten kennenlernen bis hin zu mal mit einem Autor live sprechen oder vielleicht auch in eine Spieleentwicklung kurz eintauchen. Wir werden auch für Spieleentwickler einen Workshop anbieten, über den Kollegen Chris-Bart Konrad, der über die Spieleautorenzunft dort einen geförderten Autoren-Workshop anbieten wird. Sicherlich interessant für jemanden, der ein Spiel selber entwickelt oder das plant, möglicherweise aber auch interessant für jemanden, der sonst eigentlich nur konsumierend tätig ist, um einfach mal reinzuschnuppern in die Szene der Spieleentwicklung.
Jetzt haben wir ja vorhin schon mal kurz angerissen, es gibt auch die Möglichkeit, einfach Sachen auszuprobieren. Ja, ihr habt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eine Spielfläche. Ne? Wie funktioniert das?
Genau, also ein zentrales Element von Bonn Spielt ist sicherlich der Fokus auf das Spielen. Das heißt, wir legen großen Wert darauf, dass man möglichst viele Tische mit Plätzen hat, dass man sich dort einfinden kann, dass man auch freie Plätze mit ebenfalls Interessierten irgendwie füllen kann und dort letztlich dann in kleinen Gruppen zusammenkommt. Und damit man das nicht einfach so macht, jeder kann natürlich Spiele selber von zu Hause mitbringen, ist aber auf keinen Fall ein Muss, denn wir haben eine sehr, sehr vielfältige Spieleausleihe. Mehr als 750 Spiele werden es dieses Jahr sein, die man letztlich ohne vorherige Anmeldung einfach nach einer kleinen Empfehlung von den Kollegen vor Ort ich dann entsprechend mitnehmen kann, um dann an einem der vielzähligen Plätze eben teilzunehmen oder sich hinzusetzen und dann einfach loszuzocken.
Ja, wir haben spannend. Definitiv ausreichend Leute, die die Spiele auch erklären für die, wenn man die Regeln nicht kennt und das kennt man ja. Ne?
Wie regelt ihr das mit, jetzt haben sich da Leute Spiele ausgeliehen, dass die auch wieder zurückkommen? Also ich kenne Versionen mit, man muss seinen Personalausweis hinterlegen oder man lässt den Deckel zurück. Wie ist das bei euch geregelt?
Genau, also hier ist es auch so, dass die Spieleausleihe das so organisiert, dass der Deckel des Spielerkartons vor Ort bleibt. Ansonsten funktioniert das Ganze auf Vertrauensbasis. Dass eben entsprechend die Dinge dann auch wieder schnell zurückkommen, damit eben die nächste Gruppe dann auch das Spiel dann wieder ausleihen kann und das dann ja auch hoffentlich vollständig wieder zurückkommt. Vielleicht an der Stelle ein kleiner Call to Action in die Runde. Wer gerne neue Spiele ausprobieren möchte, der ist auch herzlich eingeladen, uns eine Nachricht zukommen zu lassen, sodass wir da im Einzelfall immer prüfen können, ob wir vieles möglich machen können, sprich einzelne Spiele auch beschaffen können. Können das nicht immer versprechen, aber häufig ist es zumindest im letzten Jahr gelungen und vielleicht gelingt es uns auch in dem einen oder anderen Fall für dieses Jahr noch das ein oder andere Schätzchen mit in die Ausleihe zu organisieren.
Oh, das klingt ja nach Rundum-Service, sehr schön. jetzt hast du schon angesprochen, das Spiel sollte hoffentlich vollständig zurückkommen. Habt ihr dann am Ende der Veranstaltung irgendwie so großes, wir zählen durch, ob die Spiele noch vollständig sind oder baut ihr darauf, dass die Leute euch sagen, hey, passt auf, wir haben festgestellt, hier fehlt der fünfte Miepel oder hier fehlen irgendwelche Karten. Wie handhabt ihr das, um sicherzustellen oder einfach zu wissen, welche Spiele sind tatsächlich noch vollständig und welche haben vielleicht irgendwie dann doch Verlust erlitten?
Ja, wir setzen natürlich darauf, dass die Menschen mit ihren Spielen so umgehen, wie sie das auch zu Hause tun. Das heißt, mit einer gewissen Liebe zum Hobby da auch fürsorglich einfach mit umgehen. Es kann immer mal was verloren gehen oder kaputt gehen. Das ist kein Problem, das ersetzen wir dann. Aber im Großen und Ganzen, zumindest zeigt das die Erfahrung, ist nach so einer Veranstaltung das meiste noch an Bord und alles in allem haben wir dann keine großen Bedenken, jetzt ganze Spielesammlungen am Ende ersetzen zu müssen.
Ja. Okay. Das ist jetzt nicht die erste Veranstaltung. Es gab ja schon mal eine Bond spielt. Was ist anders diesmal?
Ja, vielen Dank für die Frage. ich spreche jetzt erstmal nur für mich. Mein Hauptantrieb ist das Feedback vom letzten Mal. Es war nämlich überragend und es gibt ja irgendwie nichts Schöneres, wenn man sowas veranstaltet, dass es angenommen wird, dass die Leute es toll finden, dass sie sagen, hoffentlich ist es nächstes Jahr wieder. Und so haben wir uns im Grunde nach der Veranstaltung zusammengesetzt und überlegt, ob wir es wieder stattfinden lassen. Ich kann nur sagen, dass das ein ganz klares Ja ist und auch die Vorbereitungszeit von diesem Jahr, wenn jetzt nichts Großes dazwischen kommt, dann freuen wir uns auch auf 2027 wieder auf eine Neuauflage.
Ja, ihr habt ja eben erwähnt, dass es auch verschiedene Turniere geben wird. Da ist natürlich gleich die spannende Frage, kann da jeder mitmachen? Muss man sich vorher irgendwie qualifiziert haben? Und qualifiziert man sich durch die Teilnahme am Turnier vielleicht an weiteren, größeren Turnieren? Wie sieht es da aus? Und könnt ihr uns vielleicht so ein bisschen anteasern, was für Turniere wir möglicherweise ins Auge fassen sollten?
Ja, sehr gerne. Der Wettkampf steht natürlich auch wieder im spielerischen Fokus. Wir können dieses Jahr insgesamt 5 Turniere anbieten, die für jedermann zugänglich sind. Das heißt, klar, man braucht ein Ticket zur Veranstaltung, aber danach reicht die einfache Anmeldung über unsere Website. Da gilt so ein bisschen das Windhund-Prinzip. Das heißt, wer sich zuerst anmeldet, der hat dann auch einen Startplatz. Es kam in der Vergangenheit schon mal vor, dass eben der Andrang so groß war, dass wir nicht alle Plätze oder alle Teilnehmer bedienen konnten. Das heißt, meldet euch da einfach zügig an, wenn ihr teilnehmen wollt. Namentlich haben wir insgesamt 5 Turniere am Start, die ich spreche jetzt für Carcassonne, Wizard und Clask jeweils im Rahmen der Deutschen Meisterschaft angebunden sind. Das heißt, man...
Das Clask-Turnier ist immer ein Riesenspaß, sag ich jetzt mal.
Genau, das Insbesondere wegen dem Spaß, aber auch um so ein bisschen Turnieratmosphäre aufkommen zu lassen, finden die Turniere auf der Empore statt. Das ist also ein Stockwerk höher. Man kann so von oben über die Szenerie schauen. Und ja, letztes Jahr war es sehr lustig. Diese drei Turniere waren damals teilweise auch vertreten. Dieses Jahr neu hinzugekommen ist ein Turnier von Brain Bash, von einem österreichischen Verlag, die hier eben ihr Kartenspiel präsentieren möchten. Und als fünftes Turnier ist es ein Mischwaldturnier. Beliebtes Spazierengehen im Wald. Freuen wir uns auch sehr, denn gerade in der 1 gegen 1 kompetitiven Variante sicherlich ein großer Spaß.
Ja, ich würde sagen, Jutta, Mischwaldturnier.
Muss ich noch ein bisschen üben, ich bin ein bisschen raus in letzter Zeit.
Die Anmeldung findet auf der Website statt, jetzt schon.
Cool. Vielleicht noch mal ein bisschen was zum Hintergrund. So eine Messe zu machen, ist eine Menge Arbeit. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe auch schon mal sowas gemacht, vor langen Jahren.
Allerdings nicht im Brettspielbereich.
Nicht im Brettspielbereich, genau. Wie kommt man denn dazu, sowas zu machen? Wie ist das Ganze entstanden?
Wir haben nichts zu tun.
Glaube ich euch nicht.
Das war unsere Motivation damals auch, aber...
Die Idee ist geboren vor vielen Jahren, als... wie das so ist, wenn man Brettspielen spielt und dann irgendwann auch die heimischen vier Wände mal verlässt und dann so auf die Suche geht nach Clubs und Gruppen außerhalb, dann findet man ja immer mehr in das Hobby rein und dann geht man irgendwann mal nach Essen und spielt dann da mal ein Carcassonne-Turnier oder ein Siedler von Catan Weltmeisterschaftsturnier und irgendwie fixt einen das dann an. Und ja, auch wenn man das ein paar Jahre macht, dann kommt man irgendwann zu dem Punkt, ja, will man nicht eigentlich den Einstieg in das Hobby auch anderen, also zumindest war es bei mir so, dass ich überlegt habe, den Einstieg ins Hobby noch mal breiter zu machen oder anderen auch zu ermöglichen, weil auch im Freundeskreis halt einige dabei sind, die gar nichts spielen und auch, ja, dann kommen irgendwann Kinder dazu und dann spielen die auch nichts und man merkt dann irgendwie, aber je mehr man sich mit dem Hobby auseinandersetzt, dass halt es eine deutlich buntere Welt gibt als jetzt Kniffeln, Mensch, ärger dich nicht und Monopoly. Soll gar nicht despektierlich klingen, aber es ist ja so, dass die Welt sich weiterentwickelt hat. Und dann war einfach mein Antrieb, möglichst viele Leute zu erreichen, die einfach sagen, sie spenden ihre Freizeit in so ein Wochenende, um ja dem Hobby Brettspielen, Gesellschaftsspielen, da einfach gut zu tun und da dabei zu sein und ja, Möglichkeiten zu nutzen, den Horizont zu erweitern, neue Sachen kennenzulernen, bekannte, beliebte Sachen kennenzulernen, vielleicht Freunde mitzubringen, die auch mitzuziehen. Ja, und letztlich einfach... dem Hobby da zu frönen.
Ich glaube, für uns ist das genauso wichtig oder eigentlich ist das das Wichtigste, dass mehr Menschen spielen, analog spielen. Ich glaube, das ist für uns das Wichtigste. Es geht nicht nur um Brettspiele, es geht auch um Rollenspiele, es geht alles, was analog ist, dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen sich finden und nicht mehr tatsächlich einsam vor einem Bildschirm alleine spielen. Ich persönlich bin in einer 4-6-köpfigen Familie aufgewachsen und wir haben nur gespielt. Mhm. Und ich möchte, dass alle das machen oder mehr das machen.
Ja.
Das ist ja auch eine super schöne Erfahrung.
Ja, ist es.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch, das trifft ja auch eigentlich, was du jetzt gesagt hast, trifft ja auch die Brettspiel-Community im Prinzip so. Ja? Also das ist ja auch die Motivation von den meisten Leuten, die Brettspiel spielen, dass sie diese soziale Interaktion haben wollen, die sie halt bei anderen Spielen heutzutage sozusagen gar nicht mehr haben.
Ja? Ich möchte aber nicht sagen, dass Videospiele oder alles andere das schlecht sind. Ich spiele gerne Videospiele. Darum geht es ja nicht. Aber das ist ja eine andere Welt.
Genau, und vielleicht letztlich auch nochmal, um diesen Kontext der regionalen Con ein bisschen hervorzuheben. In Bonn gab es so eine Convention noch nicht, zumindest in den letzten Jahren in der Form nicht. Es gibt natürlich irgendwie Schwesterveranstaltungen oder ähnliche Themenveranstaltungen, das schon. Aber es gibt keine Boardgame-Convention in Bonn oder dem Rhein-Sieg-Kreis, wenn man so will. Und das war für uns letztlich dann auch der ausschlaggebende Punkt, weil wir auch unsere Ursprünge im Bonner Raum haben,
dann einfach so ein Event mal auf die Beine zu stellen und das Ganze dann am Rhein zu verproben.
Jetzt habt ihr vorhin schon gesagt, dass ihr schon an 2027 arbeitet oder zumindest drüber nachdenkt. Ja? Was ist denn so die Vision? Wo wollt ihr denn mit der Veranstaltung hin?
Ja, die Vision ist vielleicht auch die größte Herausforderung im Moment, wenn man sich die Landkarte der von Bonn und dem Umkreis mal nimmt, dann findet man recht schnell ein Fragezeichen an möglichen Locations. Das war auch letztes Jahr schon die große Frage. Wir haben uns dann ja entschieden, es nochmal im Brückenforum zu machen. Letztlich ist es aber so, dass wir abwägen, wie groß wollen wir das eigentlich machen, und dementsprechend muss dann natürlich auch die Location mitwachsen, weil das das letztes Jahr schon gezeigt hat und möglicherweise dieses Jahr sich ebenfalls wieder einstellt, dass wir sehr gut besucht sind und dann eben entsprechend auch zumindest die Gefahr besteht, dass wir ausverkauft sind. Mhm. Sodass wir jeden einladen, da möglichst frühzeitig im Online-Shop ein Ticket zu ordern und eben sich da den Platz zu sichern. Aber letztlich ist das für uns, für die strategische Weiterentwicklung eben der große Punkt. Wenn man wachsen will, braucht man eine neue Location, eine etwas größere Location. Sie soll auch nicht zu groß sein, weil das würde uns sicherlich überfordern. Aber gerade in der mehrjährigen nächsten Planung ist eigentlich die Frage der Location die größte.
Ja, das ist auch immer so ein Problem. Das war bei mir damals auch so. Sag doch noch mal kurz, wo man Tickets bekommt und was die Kosten, was es für Optionen da gibt.
Tickets kann man auf unserer Website kaufen. Es gibt verschiedene Arten an Tickets oder Kategorien.
Kurzer Einwurf, die Webseite haben wir in den Shownotes verlinkt. Also wenn ihr euch gerade fragt, ja, und wie ist die Webseite und wo finde ich die, einfach in den Shownotes gucken.
Okay. Also wir haben verschiedene Kategorien. Es gibt Tagestickets, die kosten im Vorverkauf 15 Euro. Es gibt zwei Tagestickets, die kosten 27 Euro im Vorverkauf und ermäßigte Tickets für Kinder oder für Menschen mit Behinderung. Mhm. Die kosten 10 Euro.
Und beim Flohmarkt braucht man auch ein Ticket, weil man muss sich ja voranmelden, ne, wenn ich richtig erinnere.
Genau. Ja, 5 Euro kostet ein Ticket für ein Flohmarkt-Ticket.
Das als Verkäufer, nicht als Käufer quasi.
Käufer brauchen kein Ticket.
Ja, genau. Mhm.
Es ist aber sehr wahrscheinlich, dass wir kurz vor der Veranstaltung keine Flohmarkt-Tickets mehr anbieten werden. Also wir sind jetzt gut im Kurs. Ich weiß nicht. Also wer sehr kurzfristig am Tag der Veranstaltung, also am Samstag, Sonntag, überlegt, jetzt kaufe ich ein Ticket, das wird wahrscheinlich sehr schwierig sein.
Wir haben unsere Flohmarkt-Tickets schon zum Glück.
Genau, man kann sich das ja so vorstellen, dass man über das Ticket, was man dann erwirbt, den Zugang zu unserer App bekommt, wo man dann seine Spiele online anmelden kann. Und das ermöglicht uns natürlich die Planung, einfach auch von der handelbaren Masse, wie viele Spiele bekommen wir, wie viel ist zu erwarten. Und da zeichnet sich eben jetzt schon ab, dass der Flohmarkt wieder ein Highlight sein wird, weil einfach eine sehr bunte Palette an eine hohe Vielzahl an Spielen eben verfügbar sein wird, sodass das sowohl für Verkäufer als auch für Käufer dann natürlich wieder ein interessanter Hingucker sein wird.
Fest steht, solange es Tickets zu kaufen gibt für Flohmarkt, keine Sorge, dann werden die Spiele akzeptiert.
Sehr schön.
Sehr cool.
Das ist sehr gut. Ich würde sagen, da gehen wir auf jeden Fall hin. Und wir hoffen, dass euch das auch da draußen interessiert und ob ihr vielleicht mal die Reise nach Bonn antretet. Das ist eine schöne Stadt, sag ich mal. Ja. Und das wäre doch mal eigentlich eine super Gelegenheit. Ich habe jetzt noch eine persönliche Frage zum Ende. Und dann kommen wir zu unserer Quickfire Round, wo wir nochmal ein paar Sachen fragen werden. Persönliche Frage wäre, so eine Veranstaltung ist eine Menge Arbeit. Wenn dann am Sonntagabend das Ganze vorbei ist und die Türen zugehen, welches Spiel nehmt ihr euch vor, um runterzukommen?
Ja, da ich selber aufgrund der Vielzahl an Fragen selber an dem Tag oder an dem Wochenende nicht zum Mischwaldspielen kommt, werde ich den Spaziergang in den Wald wählen und habe gesehen oder mitbekommen, dass es da jetzt auch ein zweites eigenständiges Spiel gibt, nämlich das Dartmoor. Und dem werde ich mich dann mit meiner Familie mal widmen.
Ja, sehr schön.
Und du? Eine Runde Terraforming Mars zu zweit wäre auch nicht verkehrt.
Zum Glück sagt ihr nicht so Echtzeitspiele irgendwas. Das wäre genau das Wichtige. So nach so einem stressigen Tag wollen wir auch hier so eine Runde Echtzeit. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss zu unserer Quickfire Round. Da haben wir so ein paar Sachen einfach, die wir so gegeneinander setzen, und dann möchte ich mir gerne mal eure Meinung zuhören. Also das erste wäre kooperativ oder kompetitive Spiele?
Kompetitiv. Auf jeden
Fall. Eindeutig. Auch wenn es gute kooperative Spiele inzwischen gibt.
Keine Pandemic-Spieler.
Nein, es gibt inzwischen sehr gute Formate, aber ich bin dann tatsächlich immer noch der kompetitive Spieler.
Ich auch.
Vielleicht so semi-kompetitive, sowas wie Nemesis, wo man irgendwie zusammenarbeiten muss, aber am Ende tut man doch die anderen alle in die Pfanne hauen.
Alles kann, nichts muss.
Ist ja nochmal extra gemein. Ja, auch Holzklötzchen, also Holzsteine oder Plastikminiaturen?
Mir ist das egal.
Ich schätze nach wie vor Holz, auch wenn ich nicht ganz uneigennützig meinem Vater zu seinem Geburtstag einen 3D-Drucker geschenkt habe und entsprechende Aufträge dort einstelle. Aber ich nehme tatsächlich das Holz.
Okay. Regelheft selbst lesen oder Erklärvideo gucken?
Am liebsten erklären lassen und danach selbst lesen, weil wenn man es einmal schon mit jemandem gespielt hat, der es schon kann, und danach nochmal einsteigen in die Details, finde ich immer sehr attraktiv. Ansonsten versuche ich, das Digitale zu vermeiden.
Auch selbst lesen.
Ja, also von jemandem erklären lassen ist natürlich die beste Option.
Ist genau optimal.
Richtig. Ja, jetzt kommen wir zu einer Frage, die so die Gemüter splittet. Ja.
Was bei Mischwald durchaus auch ein Thema genau ist.
Karten in Schutzhüllen oder so spielen?
So spielen.
Grundsätzlich sleeven. Allerdings muss man aufpassen, dass die Sleeves nicht teurer sind als das Spiel.
Okay. Spieleabend. Hintergrundmusik oder lieber Stille?
Stille.
Okay. Oh, das wird für mich echt schwierig.
Wir haben immer thematische Hintergrundmusik bei unseren Spieleabend. So, jetzt kommt noch eine kontroverse Frage. Monopoly, Klassiker oder was für den Kamin?
Ich habe eine eindeutige Antwort. Wir haben eine Kamin.
Sehr gut, sehe ich genau so.
Und wobei, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das mein erstes war, aber für uns alle wahrscheinlich einer der ersten Spiele.
Das ist genau die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, nur weil man jetzt mehr spielt, sollte man seinen Kindern deswegen ein Monopoly vorenthalten? Das wäre ja mal eine spannende unbedingt Frage.
Also,
die meiner man Meinung nach ja
offen diskutieren kann.
Haben deine Kinder ein Monopoly zu Hause?
Nein.
Meine Kinder auch nicht.
Ja. Da kaufe ich doch lieber ein Azul.
Das ist gemein.
Ja. Was war die längste Partie, die ihr je am Stück gespielt habt?
Oh, das weiß ich.
Oh. Ich habe mal eine Runde Diplomacy gespielt. Zwölf Stunden. Aber wirklich in einem wirklich tollen Ambiente, in einem Haus mit verschiedenen Räumen, mit Gastro, die der Veranstalter dort aufgefahren hat. Also es war ein sehr angenehmes Antikriegsspiel, was wir da geführt haben.
Bei mir war es Game of Thrones zweite Edition. Mhm. Wir waren, ich glaube, 6 so Leute auf einer Tischtennisplatte. Auch 12 Stunden oder so.
Schon mal Twilight Imperium gespielt?
Nee, habe ich nicht.
Auch so ein 12-Stunden-Ding.
Ja. Zu zweit haben wir Terraform Mars mal gespielt. Ja, so nebenbei hat 6 Stunden oder so
gedauert. Auch lange dauern, ewig gedauert, und was man vielleicht erwähnen sollte, es war unter der Woche und wir mussten um 6 Uhr arbeiten.
Wir haben
erst um 23:30 Uhr angefangen oder so. Also wir wussten, worauf wir uns einlassen, aber es ist völlig eskaliert.
Ja, jetzt eine Frage, wo man ehrlich sein muss. Wie groß ist der Pile of Shame? Wie viele Spiele habt ihr, die nicht gespielt sind?
Ich muss zugeben, es ist in der letzten Zeit gerade ein bisschen mehr geworden, dass wir, also der Drang zu den alten Klassikern oder Spielen, die man schätzt, auch mangels Zeit so ein bisschen stärker ist und die neuen Sachen so ein bisschen in den Hintergrund gekommen sind. Ich würde sagen, schon so 20% der Spiele in meinem Regal sind noch unangetastet.
Zwischen 10% und 20%.
Okay. Ich glaube, wir haben mehr.
Ja, und ich möchte betonen, dass das bei uns nicht der Pile of Shame, sondern der Pile of Opportunity ist.
Du hast recht. Ja, Snacks am Spieltisch. Verboten oder erlaubt?
Muss.
Dass du das sagst, war mir klar, aber ich sag mal, seit dem Sleeven kann man sich das...
Das eine schließt das andere aus, wie gesagt. Das schließt es ein. Ja. Das letzte Spiel, bei dem ihr so wütend wart, dass ihr am liebsten den Tisch umgeworfen hättet.
Oh, da ich selten Emotionen nach außen zeige, schwierig. So richtig sauer. Also ich mag ja Spiele, wo man einzig und allein auf sich selber sauer sein kann, weil man sich einfach nur ärgert, dass man so doofe Entscheidungen wieder getroffen hat. Aber dass ich den Tisch abräume, kommt, glaube ich, nicht vor.
Ich spiele kein Arx, kann ich dir so sagen. Bei Arx ist das Konzept, die anderen zu quälen.
Kommt nicht vor.
Ja, ich sag mal von meiner Seite aus, ich finde ja immer, der Weg ist das Ziel. Aber wir haben auch bei uns in der Spielegruppe Leute, die halt wirklich gewinnen wollen. Und ich habe auch das Gefühl, bei so ein paar Leuten in unserer Spielegruppe ist es ganz wichtig, dass die erste Partie gewinnen. Ansonsten finden sie das Spiel doof.
Danach habe ich auch schon gehört. Ja, stimmt,
jetzt, wo du sagst. Ich finde Spielen wichtiger, ehrlich gesagt.
Ja, sehe ich auch so.
Früher war es mir wichtig zu gewinnen, also aber...
Ja, ich finde, es korreliert halt auch schnell mit so einer Downtime und ich finde, so eine gute Bauchentscheidung gehört auch einfach dazu und da muss man auch mal die zweitbeste Entscheidung treffen und dann darf man sich natürlich auch am Ende darüber ärgern, dass man nur die zweitbeste Entscheidung getroffen hat.
Ja. So, dann kommen wir zu unserem letzten. Das ist eher so eine Klischeefrage. Wenn ihr nur ein einziges Spiel mit auf eine einsame Insel nehmen dürftet, welches wäre das?
Carcassonne.
Ich muss gerade drüber nachdenken. Ich bin nicht so der Solo-Spiele-Fan, aber wenn ich auf einer einsamen Insel alleine
einsam?
Bin... Einsam? Einsam. Brauche ich ein Spiel, das ich mit mir alleine spielen kann.
Ich dachte, ich hätte meine Frau dabei.
Das lassen wir jetzt mal offen.
Wir können ja für beides eine Variante auswählen. Carcassonne ist für die Variante, wo die Frau mit dabei ist und dann, wenn du ganz alleine bist.
Ich spiele ungern alleine. Dann nehme ich kein Spiel.
Ja, aber kein Spiel mitnehmen ist auch keine Option.
Einfache Karten. So ein 32er Kartendeck.
Da kann man auf jeden Fall viel mit anfangen. Viele verschiedene Sachen machen. Wunderbar. Ja, ich würde sagen, vielen Dank. Das war wirklich cool. Wir haben, das ist auf jeden Fall hört sich nach einer super Veranstaltung an. Wir werden auf jeden Fall auch da sein.
Ja, absolut.
Und wir werden auch ein bisschen Interviews führen und so und werden uns ein bisschen umschauen. Und wir werden euch natürlich dazu mitnehmen. Das heißt, wir werden wieder unsere Ausrüstung mitnehmen und da mit euch quasi auf diese Messe gehen. Und ihr werdet, wenn ihr auf den Flohmarkt geht, wahrscheinlich auch eine Menge Spiele finden, die bei uns sind.
Ja. Michael hat 2 Slots gekauft. Also wir können ganz viele Spiele loswerden. Ja. Und das müssen wir auch, weil unser Spielesalon quillt gerade über.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr hier wart und dass ihr uns da ein bisschen was erzählt habt drüber. Und wir freuen uns da ganz, ganz, ganz doll auf diese Veranstaltung und werden dann da vor Ort sein.
Auch vielen Dank an.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Und ja, wir freuen uns auf ein schönes Wochenende im März.
Auf jeden Fall. Bis bald.
Ja, und dann sind wir wieder zurück im Studio. Und dann würde ich sagen, haben wir nichts anderes übrig, als euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wir kommen am Mittwoch wieder. Wir haben am Mittwoch ein Review für Agent Avenue Division M vorbereitet für euch.
Mhm.
Die Erweiterung für Agent Avenue. Da sind wir wieder ins Agent Avenue-Universum zurückgekommen. Und ich würde sagen, wir gucken auch mal, ob Agent Jutta und Agent Michael wieder am Start sind.
Ja, schauen wir doch mal.
Und da freuen wir uns drauf. Ansonsten wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Spielt was Schönes und wir hören uns am Mittwoch wieder.
Jo, tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.